Eine Richtigstellung zuerst in Bezug auf die Bestimmungen der Frau, die geboren hat, männlich oder weiblich. Die Stelle, soviel ich mich erinnere, habe ich gesagt, 4. Mose 12. Es ist 3. Mose 12. 3. Mose 12, ein ganz kurzes Kapitel, nur mit diesen Bestimmungen. Dann, bevor wir zum Stern der Weisen übergehen, dürfen wir uns doch noch eine Viertelstunde oder 2 Minuten an die Krippe begeben. Die Erzählung in Bezug auf die Hirten. Und dort noch lesen bei Lukas. Da waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde ihre Herden hüteten des Nachts. Hirten. Was ist das für ein Beruf? Hirten. Wunderbarer Beruf, aber in der Regel Männer, die keinen eigentlichen Beruf haben. Also ganz einfache Leute begnügen sich mit wenig und hüten die Herde. Jetzt kommt ein Gegensatz heute Abend. Die Magier aus Mesopotamien, das heißt ja Zweistromland, Mesopotamien, Euphrat und Tigris. Einerseits die einfachsten Menschen, Hirten von Bethlehem, werden von Gott in besonderer Weise begnadigt und geehrt. Und auf der anderen Seite wirklich weise Männer, um deren Weisheit wir sie beneiden könnten. Griechisch Magier genannt, jetzt aber bitte nicht erschrecken. Weder schwarze noch weiße Magie ist von der, die hier die Rede wäre. Also, Hirten einerseits, nachts in Bethlehem, hohe Gelehrte, Priesterfürsten in Chaldea, Mesopotamien, im Osten, im Aufgang, das griechische Wort heißt, wo Morgenland übersetzt ist, in der Elberfelder, im griechischen Anatole. Das heißt Aufgang, Osten, Aufgang der Sonne. Also, die hüteten des Nachts ihre Herde. Hielten Wache über sie. Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen. Noch schnell die Bemerkung. Herodes der König und die hohen Priester in Jerusalem, die Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer und Pharisäer und Sadduzäer, die wurden alle glatt übergangen. Magier von Osten und Hirten nachts auf dem Felde. Das ist unser Gott. Denn seine Gedanken sind ganz anders als unsere frommen Gedanken, will ich gleich sagen. die waren doch sehr fromm, die Priester und die Leviten und die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten. Maximal. Haben Krausemünze und Kümmel verzehntet und. Ja. Und der Engel des Herrn steht bei ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Oh, die Hirten. Und sie fürchteten sich sehr, mit großer Furcht. Begreiflich. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch, jetzt Achtung, ist heute der Christus, der Retter, geboren. In der Stadt Davids. Ein Erretter. Und dies sei euch das Zeichen, wir dürfen direkt lesen hier, ein Säugling finden. Bitte. Euch ist heute der Retter geboren. Merken wir uns. Der Engel sagt heute, und wenn wir weiterlesen, staunen wir. Ihr werdet ein Säugling finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden und an den Menschen ein Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sagten, jetzt Achtung, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, welche der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als Josef und den Säugling in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort kund, und dann in der ganzen Gegend von Bethlehem war das jetzt kund geworden. Und besprechen sich, oh, wir gehen gleich, und machten sich auf und gingen eilends, heißt es hier, zur Krippe in den Stall, wo das Kindlein, der Säugling, lag. Also, eigenartig, eben ist Jesus geboren, in der Nacht. Und was haben die Hirten für eine Ehre? Gleich nach der Geburt, hier antreten zu können, das Kindlein sehen, die Maria in der Krippe, in Windeln gewickelt, alles, wie der Engel ihnen gesagt hatte. Was diese Hirten die Ehre hatten, ich muss noch einmal betonen, sonst heißt es in den Gebärungskliniken, also bitte wartet noch ein paar Tage, gell? Und so weiter, also nur nicht gerade jetzt, in dem Augenblick, nein. Wunderbar. Also die Hirten sofort in der gleichen Nacht noch das Kindlein sehen. Das wollte ich noch ergänzend. Aha, jetzt kommt noch etwas. Alsbald war da die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott mit wunderbaren Worten. Da habe ich etwas dazu zu sagen. Wir wissen, dass das Gesetz vom Sinai unter Prüfung und Genehmigung Gottes auf Anordnung von heiligen Engeln hin auf Israel als Zuchtrute gelegt worden ist. Nach ihrer Meinung, diesem halsstarrigen, widerspenstigen Volk muss einmal mit Zucht und Fluch gedroht werden, dann werden die Spuren. Paulus fasst das in die Worte zusammen: Das Gesetz, ich füge hinzu, nach Meinung dieser heiligen Engel, zum Leben gegeben, dass sie endlich nicht anders können, als sich zu Gott wenden. Dieses Gesetz zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Also genau das Gegenteil von dem, was die Engel gemeint haben. Gehört alles zur Erklärung von dem Wort, die himmlischen Heerscharen, die da Gott loben und sich freuen und jubilieren. Und dann lesen wir im Buche Hiob schon: Seinen heiligen Engeln legt er, Gott, Irrtum zur Last. Diese Gesetzgebung war ein Universalirrtum von heiligsten Geschöpfen. Sie sind genauso heilig, gerecht und gut wie das Gesetz, das sie erlassen durften. Und jetzt verstehen wir. Nachdem sie erfahren haben, oh weh, oh weh, oh weh, dass jetzt der Sohn Gottes, den sie alle kannten, bereit war, als Sohn Israels, als ein Jude, sich vom Weibe geboren, Maria, unter ihr Gesetz stellend, sehen wir, hat sich unter dieses Gesetz gestellt. Deshalb haben die jubiliert. Das ist die Rettung unseres Gesetzes. Wenn jetzt der Sohn des Höchsten sich unter unser Gesetz stellt, der rettet die ganze Sache für uns. So sehe ich das Jubilieren der Engel. Und siehe da, was geschah. Gott war in Christo und hat dieses Gesetz so genau erfüllt und bestätigt auf seine Weise, wie der hohe Priester in Feindschaft gegen Christus prophezeien muss: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Das heißt, er weissagte, weil gerade dieser hohe Priester war. Es ist besser, dass einer für das Volk sterbe, anstatt dass das ganze Volk umkomme. So hat er geredet. Und siehe da, auf die wunderbare, vollkommene Weise, wie Gott in Christo dieses Gesetz bestätigt und erfüllt hat, nämlich: Er hat alle Flüche des Gesetzes, an denen Gott kein Wohlgefallen hat, auf sich bezogen. Er wurde zum Fluch für alle anstelle von allen, die den Fluch des Gesetzes hätten ertragen, erleben müssen in den Gerichten. Christus hat uns losgekauft, sowohl vom Fluch des Gesetzes, als losgekauft vom Gesetz selber. weil er den Engeln gegenüber alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat, an unserer Stelle für alle Geschöpfe. Wenn alle Forderungen bezahlt sind, wer will noch weiter fordern? Ich nicht. Wenn alle Flüche durchgeführt sind, die das Gesetz kennt, wer will noch weiter fluchen? Ich auch nicht. So war Gott in Christo und hat das Gesetz so wunderbar bestätigt und erfüllt, dass jeder Rechtsanspruch des Gesetzes ein für allemal ausgelöscht war. Halleluja! Aha, ich verstehe den Jubel der Engel, aber dann die große Enttäuschung. Christus ist des Gesetzes Ende geworden. Jeder Rechtsanspruch ist weg. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Jetzt Matthäus. Wir sehen nochmal hier die Geburt Christi, hier die Ankunft der Weisen. Und da habe ich auch etwas zu korrigieren, was die Maße betrifft. Also, Geburt in der Nacht, am achten Tage beschnitten, 33 Tage, die reichen bis hierher dann, ist Maria wieder rein. Und jetzt, eigenartig, nachdem sie rein ist, waren sie nicht mehr in der Herberge auch und das Kindlein nicht mehr in der Krippe, sondern jetzt wohnten sie, sie blieben noch in Bethlehem eine Zeit lang, wohnten sie in einem Hause. So. Und jetzt kommt Matthäus 2, unser Abendthema, der Stern der Weisen. Matthäus 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes, des Königs, siehe, da kamen Magier vom Aufgang nach Jerusalem, welche sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Das ist eine klare Frage. Begründung: Denn wir haben seinen Stern gesehen im Aufgang. Wieder Anatole, im Aufgang. Was für einen Stern haben Sie gesehen? Nicht einen Stern, sondern seinen Stern haben Sie gesehen. Und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Das waren ja nur wenige Worte. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Diese Waisen, wir dürfen sie richtig so nennen, Männer vom Osten herkommend, hatten eine solche göttliche Vollmacht ihrer richtigen Stellung von ganzem Herzen, in ihrem Verständnis der Beurteilung dieses einmaligen Sternes, der noch nie erschienen war, so wenig wie Jesus je schon auf die Erde gekommen wäre als Mensch. Entweder eine Nova oder ein erster Komet, wie Kometen zu ziehen pflegen. Sie erscheinen, werden immer größer, kommen immer näher zu unserer Sonne. In der Nähe der Sonne verschwinden sie dem Auge, auch den Fernrohren, weil die Sonne das überblendet. Nach einer bestimmten Zeit kommen sie auf der anderen Seite der Sonne, erscheinen sie dann wieder. Und in jenen Tagen, ich nenne ganz für mich ganz bestimmt das Jahr 4 vor unserer Zeitrechnung. Und in diesem Jahr 4 unserer Zeitrechnung hat sich das alles, außer der Erscheinung des Sterns, der kam vorher, alles erfüllt. Von der Geburt und den Geschehnissen mit Maria und der Elisabeth, der Verkündigung der Geburt und der Schwangerschaftszeiten, natürlich alles vor seiner Geburt. Ja. Alles das ist geschehen innerhalb eines Jahres, 4, und am Ende dieses Jahres ist auch dieser Herodes der Große, der hier in Frage kommt, gestorben. Und deshalb konnten dann Maria und Josef aus Ägypten wieder zurückkehren. Jetzt die Magier. Es ist ganz Jerusalem erschüttert. Im Jahre 4 vor Christus. Die meisten Schriften oder Verkündigungen in Bezug auf die Frage, wann war das? In welchem Jahr vor unserer Zeitrechnung? Alle wissen es. Die Ansetzung unserer Zeitrechnung vom Punkt Null, erstes Jahr, wurde von unseren christlichen Vätern falsch angesetzt. Das hat sich beim Fund einer Steinplatte in der heutigen Türkei gefunden, wo die Bibel erzählt, als Gallion dann Landpfleger war in jener Gegend, und dann wird ein Zeitpunkt angegeben und von dort aus kann man genau sagen, aha, unsere Väter haben sich geirrt, Christus ist einige Jahre vorher geboren. Und warum haben andere, meistens wird gesagt, auch von astronomischer Seite heute, wird angenommen, das Jahr sei nicht 4 vor Christus, seiner Geburt und des Geschehens, sondern das Jahr 7 vor Christus. Jetzt kommt eine astronomische Begründung, die total falsch ist. Was wagt dann der davon zu sagen? Die haben nach etwas gesucht, nur nicht im Worte Gottes, nicht nach ihrer Weisheit. Und haben festgestellt, das war richtig, dass im Jahre 7 vor unserer Zeitrechnung wieder einmal eine jener großen Konjunktionen, dreifachen Konjunktionen zwischen Jupiter und Saturn, also dem größten Planeten, Jupiter, was die Masse betrifft, und dem wunderbarsten Planeten Ringsystem Saturn. Eine dreifache Konjunktion, 7 vor Christus. Und da waren, Konjunktion heißt ja Zusammentreten. Da waren die beiden, Jupiter und Saturn, so nahe beisammen, dass die da meinen könnten, es sei ein Stern. Und haben also aus einer Konjunktion von 2 bekannten Planeten, den größten 2, den Stern der Weisen daraus gemacht. Was sagt ihr dazu? Das findet ja manchmal alle 25 Jahre und dann wieder 7 Jahre und dann geht es wieder etwa 130 Jahre, bis wieder eine dreifache Konjunktion Jupiter-Saturn stattfindet. Kann das der Stern der Weisen gewesen sein? Etwas, das alle paar Jahre wieder erscheint und 150 Jahre vorher und dann wieder ein paar Jahre vorher und dann wieder 150 Jahre vorher. Schon seit Jahrtausenden konnten die Sternbeobachter das bestaunen. Also, Antwort kommt absolut nicht in Frage. Jetzt etwas. Als ich beginnen durfte, die Bibel zu studieren, da fielen mir immer auf verschiedenen Wissensgebieten Stellen auf in unserer Bibel, wo gesagt wurde von Bibelauslegern oder weiß was für Belehrungen. Also die Stelle kann unmöglich Gottes Wort sein, das hat sich in der babylonischen Gefangenschaft in die Bibel reingeschmuggelt. Und jene Stelle aus dem und dem Grund nicht, das kommt aus der Gefangenschaft aus Ägypten, der Knechtschaft aus Ägypten und so weiter und so weiter. Und ich hatte innerlich das Zeugnis, meine Herren, Jesus würde euch prompt sagen, ihr irrt, denn ihr kennt die Schrift nicht. Und habe dann genau alle diese fraglichen Stellen unter die Geisteslupe genommen und dann die ganze übrige Bibel gefragt, was sagst du, Wort Gottes zu dieser Stelle? Und dann gab's Antworten, die waren eben genau wieder so, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen ist. Da sind die Dinge grad verborgen. Siehe, ich lege einen Stein des Anstoßes. Wohin? Nicht in Babel und nicht in Ägypten, sondern in Zion, vor die Füße der Frömmsten, lege ich Gott einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. So sind die Dinge in Bezug auf die Frömmigkeit der Frommen. Bitte seien wir möglichst keine Pharisäer und lassen uns diese Dinge sagen. Also, es war dann, so habe ich dann genau studiert, alle Stellen im Alten Testament, was sagt das Wort Gottes über Sonne, über Mond, über Sterne, über Planeten, über Kometen und so weiter. Oh, liebe Schwester, das gibt einen Ertrag. Eine Kostprobe von diesem Ertrag dürfen wir gleich hören. Ich darf jetzt nur noch sagen, ich durfte ja etwa in den Jahren 25, 26 zum Glauben kommen. Jetzt kamen die Jahre 1933, Adolf Hitler. Dann kommt das Jahr 1939 bis 45. Von 1939 an beginnt eine dreifache Konjunktion von Jupiter und Saturn. Dargestellt, wie sich das am Himmel dann darstellt. Ich habe mir das mal angesehen und dann lese ich, diese Konjunktion dauert von 39 bis gegen 45. Ist auf der Erde in der Zeit etwas passiert? Hat mir das gemerkt? Im Juni 1939 lädt die Zürcher Zeitung ein, wir sollen unbedingt auf die Sternwarte kommen, die Zürcher große Sternwarte. Man sehe in einer ganz besonderen Weise, in einmaliger Weise, sehe man den Planeten Mars. Einmalig. Gut, also ich bin nicht hingegangen, ich habe gesagt, ich lese lieber in der Zeit wieder in meiner Bibel über Sonne, Mond und Sterne. Und dann hieß es, am 1. September 1939 stehe der Mond genau beim Jupiter, also einer der Konjunktionsplaneten, der großen. Und am 3. September stehe der Mond genau beim Saturn. Ja, die waren ja nahe beisammen, zwei Tage später. Habe ich gedacht, das gucke ich mir mal an. Ist der Himmel klar? Richtig, genau, wunderbar. 1. September. Was? Ging's los? Wo? Auf der Erde. Wo der Mond den Jupiter bezeichnet. Und am 3. September die Engländer treten den Krieg ein. Beginnt Zweiter Weltkrieg. Da habe ich mir gemerkt. Und jetzt zwischen den beiden Planeten, die der Mond mit Kriegsbeginn bezeichnet hat, am Himmel auf und ab, entsprechend, der Jupiter ist der schnellere und der langsamere. Ich kann es nur sagen, ich habe dann den Bruder Heller, meinem Freund, Familienonkel Ludwig Senn, gesagt, liebe Geschwister, die Dinge stehen nun so, dass unsere Bibel nun genau dort an den Stellen Gottes Wort ist, wo es die gescheiten Herren, ja, Schriftgelehrten von heute für unmöglich finden und glatt ablehnen. So. Nämlich, erstens, Sterne in ihrer göttlichen Bestimmung. Gleich bei der Erschaffung. Erstens, Scheidung von Licht und Finsternis. Zweitens, sie seien zu Zeichen. Zu Zeichen. Ja, was heißt denn das? Wir lesen, sie seien zu Zeichen und ist für uns gar nichts wert, das Wort. Zeichendeuterei? Nee. Kommt für mich nicht in Frage. Bitte, sie seien zu Zeichen, was jetzt wichtig ist. Und zur Bestimmung der Zeiten, und zwar der Festzeiten. Sonne und Mond und Sterne. Zu Zeichen, zur Bestimmung der Festzeiten und zur Herrschaft über die Erde. Aha. Also hat das, was da oben angezeigt wird von Gott, hat das auf der Erde etwas als Folge dann oder eine Auswirkung oder etwas anzuzeigen, was auf der Erde geschieht. Zweitens, das haben wir in 1. Mose 1, diese Bestimmung, was ihre Herrschaft über die Erde betrifft. Was ist denn Flut und Ebbe? Stellung von Mond zur Sonne. Deshalb kann Flut und Ebbe genau vorausberechnet werden. Oder die Sintflut ist vorbei und Gott gibt eine wunderbare Verheißung. Nur, solange jetzt die Erde steht, wird nicht aufhören. Saat und Ernte hat das mit Sonne und Mond etwas zu tun. Besonders umso mehr, als Josef die Verheißung hat, sein sind die Triebe der Sonne und des Mondes. Nachtschatten gewechselt. Also, Saat und Ernte, von Sonne und Mond bestimmt, kann ich säen, was ich will, wann ich will und ernten, wann ich will. Saat und Ernte, und dann kommt Frost und Hitze, hat das mit Sonne und Mond auch etwas zu tun. Tag und Nacht, schon gar nicht. Ne? Und was fehlt noch? Sommer und Winter, eine Vollmondnacht im Januar jetzt dann, ne? Ist das dann kalt? Frost und Hitze im Sommer, alles. Und dann ist gut, wenn wir uns bequemen, dann unsere Wintermäntel wieder hervorzuholen und dann die Sommerblusen, nicht wahr so? Aber was ist dann mit Flut und Ebbe? Je nach Stellung des Mondes zur Sonne. Bei Vollmond, wenn der Mond in größter Opposition zur Sonne ist, dann ist Flut. Und wieder bei Neumond, wenn der Mond gerade bei der Sonne ist. Und wenn bei den Vierteln ist immer Ebbe. Also genau. Das bedeutet praktisch, dass bei der Invasion der Westmächte von England nach Frankreich hinüber, über den Kanal, General Eisenhower, der das geleitet hat, nicht einfach einen Tag bestimmen konnte, wie er wollte, sondern da musste er beachten, wann ist Ebbe und wann ist Flut an dem Ort, wo ich landen will. Verstehen wir so etwas? Ja. Weiter, Bedeutung der Sterne. Erstens Mose 15, Vers 5. Abraham, noch ein unbeschnittener Heide, seine Frau Sarah, bald 90 und er bald 100, kein Sohn, nimmt ihn Gott heraus eines Nachts und sagt dem alten Chaldäer, Abraham war auch ein Chaldäer, der hat was verstanden von Sternkunde. Denn Gott hat die Menschen, Patriarchen, die mit ihm wandelten, denen hat er die Sternnamen, die, wie er sie, Gott sie genannt hat, kundgetan und mit ihnen sich unterhalten über den Gang der Gestirne, um dann, dass die dann wussten, was geschehen soll. Komm heraus, Abraham. Blicke in die Himmel hinauf und führe Buch über das Inventar der Sterne, nicht nur zähle von 1 bis Y, Hebräisch, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, du alter Chaldäer. Denn also, ich füge hinzu, wie ich da oben die Ordnung von Sonne, Mond und Sternen geschaffen habe. Also wird dein Same sein auf der Erde. Zu Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Als alle Morgensterne, die Planeten, jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Für was sind also Planeten, Morgensterne Zeichen? Für himmlische Wesen, die Söhne Gottes genannt werden. Ja, bitte, liebe Geschwister, ihr dürft ganz ruhig schlafen heute Nacht. Was Bruder Muhl euch sagt, das sagt nicht er, sondern die Schrift. Auch wenn ihr aus dem Staunen nicht herauskommt oder da drin heißt, ja, gibt es überhaupt sowas? Ja, gibt es überhaupt Götter? Ja, was soll noch Götter geben? Und Söhne des Höchsten? Ja, was ist denn los? Ja, ja. Was ist denn los mit uns? Schriftgelehrten, vermeintlichen. Denn also wird dein Same sein. Führst du die Bilder des Tierkreises, deren es 12 sind, richtig biblisch, nicht astrologisch missbraucht, das muss ich auch so sagen. Unsere Astrologen, das ist ein richtiger, maximaler Missbrauch von dem. Ich habe mal einen zürichischen Sternvortrag gehalten. Nach der Versammlung, die etwa 3 Stunden ging, kam ein Mann auf mich zu und stellte sich vor, Herr Muhl, ich bin ein Astrologe. Sie haben mich heute Abend überführt, dass unsere Lehre Quatsch ist. Was Sie erzählt haben als biblische Wahrheit, das ist wunderbar. Die 12 Sternbilder um die Erde, da, deren Namen hat Gott ihnen gegeben. Kennt die Schrift den Begriff einen Löwen? Ja, Bruder Muhl fragt nicht so blöd. Stier auch. Einen Mann, der überwallend ist wie die Wasser. Ein Skorpion. Und ein Adler. Bitte. Es ist nämlich so, wie Gott um die Erde diese 12 Sternbilder mit ihren gottgegebenen Namen geordnet hatte. So ließ Gott die 12 Stämme Israels in der Lagerordnung in der Wüste genauso lagern. Ob Löwe und den Juda. Juda ist ein Löwe, eine Löwin, ein junger Löwe. Ruben im Süden, überwallend wie die Wasser, Wassermann. Und dann Josef, der Stier im Westen. Und dann kommen Schlangehorn und der Adler im Norden. Und dazwischen, und unser Sternbild entschuldigt, dass des Benjamin, nämlich, ist das Sternbild der Zwillinge. Castor und Pollux. Jetzt verstehen wir vielleicht wenigstens von Weitem, als Paulus auf seiner letzten Phase der Reise nach Rom, ja, von Malta Richtung Rom führ, über Syrakus, bestieg er das letzte Schiff seiner Reise nach Rom. Und dann sagt die Schrift, und das Schiff trug das Sternbildzeichen der Dioskuren, der Zwillinge. Ja, warum steht denn das da? Das heißt Paulus, und im Sternbild der Zwillinge ist noch der große Hund und der kleine Hund und der Hase. Die Hunde sind die Nationen und der Hase sind die Hamiten, die von den Nationen verfolgt sind und versklavt sind. Bitte. Das heißt, Paulus, du segelst jetzt zum letzten Mal unter der Zugehörigkeit deines Stammes. Benjamin. Hinfort sende ich dich zu den Nationen. Von den großen Hunden, den kleinen Hunden und den Hasen. Zu allen Nationen. Jetzt bin ich aber Astrologe geworden, Entschuldigung. Biblische Astronomie ist so gewaltig, ich darf weiterfahren. Ich gucke jetzt nicht so genau auf die Uhr. Lieber in die Schrift, nämlich die Stelle in Hiob 38, Vers 7 habe ich genannt und 31 bis 33. Knüpfst du das Gebinde des Siebengestirns, lösest du die Fesseln des Ohrs, führst du die Söhne des großen Bären, führst du die Bilder des Tierkreises herauf zu ihrer Zeit, bestimmst du ihre Herrschaft über die Erde? Alles eine Rede Gottes mit Hiob. Es kommt eine wichtige Stelle in Richter 5, Vers 19 und 20. Da war der Kampf des Josua mit gegen den Sisera, den hamitischen Feldherrn. Dann lesen wir. Könige kamen, sie stritten. Da stritten die Könige zu Tanak wider Sisera. Im gleichen Atemzug geht es weiter. Vom Himmel her stritten die Sterne. Da stritten die Sterne aus ihren Bahnen, da oben, wider Sisera. Und der Kampf war entschieden für Israel. Da stritten die Sterne aus ihren Bahnen, vorerst sichtbare, aber die Sterne, die du sahst, lesen wir in Offenbarung, was ist? Eins. Die sieben Sterne, die du sahst, sind sieben Engel, sieben Engel. Also für was sind sie Zeichen? Sagt Gott etwa irgendwo, Gott der Herr ist Sonne und Schild. Steht so geschrieben. Wer ist denn das große Licht? Gott, die Sonne. Der Mond, der beherrscht der Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. Und dann die Planeten. Und da haben wir das wunderbare Wort in Offenbarung, die sieben Sterne, die du sahst, sind sieben Engel. Weil die sieben Gemeinden in Asien, Ephesus bis Laodicea, die haben sich alle wieder unter Gesetz gestellt und nach Jerusalem gewandt. Und sich alle von Paulus abgewandt, schreibt Paulus dem Timotheus mit Tränen. Dann sagt Gott, bitte, wenn ihr wieder unter Gesetz sein wollt, dann seid ihr unter Engelkontrolle gestellt und unter ihre Gerichtsbarkeit und nicht mehr unter die Gnade. Und das wunderbarste Wort, mit dem schließe ich jetzt, was Bedeutung der Sterne betrifft. Offenbarung 22, ich, Jesu, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Also, ja, das ist wieder der Engel des Herrn. Ich bin die Wurzel, das Geschlecht Davids, und ich bin der hell leuchtende Morgenstern. Heute ist dieser Morgenstern jeden Abend sichtbar als Abendstern. Es ist die Venus. Die Venus. Die Sonne stellt Christus dar als den Beherrscher des Lichtes. Wo er herrscht, ist jede Finsternis unmöglich. Aber als Sohn der Liebe durch die Venus dargestellt, den hell leuchtenden Morgen- und Abendstern. Kommt er auch in der Nacht, um sich da in wunderbarer Weise zu offenbaren? Ich habe einem Berliner Astronomen lange Jahre ein Büchlein gelesen, ein Monatsheftchen. Kommt da ein Artikel, er beschreibt als Fachmann, ein prächtiger Astronome war das, ein Gottesfürchtiger, beschreibt er die Venus. Die Venus blickt uns mit so stiller, eindringlicher Kraft ins Auge, dass sie sich dadurch von allen anderen Lichtgebern am Himmel unterscheidet. Und sie gewinnt Sonnenverwandtschaft dadurch, dass man sie sogar am Tage vom bloßen Auge sogar in der Nähe der Sonne sehen kann. Sonne und Venus. Und wie er dann das beschreibt, er schreibt, die Bahn der Venus löst alle Probleme und Differenzen am Sternhimmel auf einen Ausgleich, eine Bilanz, wo alles versöhnt ist. Ein Astronome geschrieben, liebe Geschwister. Also, wo ist der neugeborene König der Juden? Und jetzt, wir haben seinen Stern gesehen. Und dieser eine Stern, den sie gesehen haben, wurde wieder im Wort Gottes geweissagt und besonders ausgerechnet von einem Propheten, der gedungen wurde, der kam auch aus dem Zweistromland, Bileam, um Israel im Auftrag des Moabiterkönigs zu verfluchen. Und die Stelle schlagen wir mal auf. Bileam, die haben wir in 4. Mose 24. Bitte da einmal ein wenig lesen, liebe Geschwister. Die Segnungen des Bileam einmalig. 4. Mose 24, ich nehme gleich die Stelle, Vers 17. Ja, ist so schön, Vers 16 dürfen wir schon lesen. Es spricht, der da hört die Worte Gottes und der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllte Augen ist. Und jetzt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter aus Israel. Und dann noch, jetzt wissen wir, wer der ist. Zepter ist König. Der König Israels. Ist da ein Stern verheißen? Von was vom Propheten? Der verfluchen hätte sollen und von Gottes Ohr am Wickel genommen ist, dass der nur noch segnen konnte in dieser Weise? Unser Gott wieder, unser Gott. Nimmt so einen, sagen wir, das war jetzt schon Magier, nicht? Das war es ein richtiger Magier, negativ, schwarze Magie. So. Den nimmt er da, lässt ihn allerhand erleben mit seiner Eselin schon und dann und so weiter. Und wie der Israel segnet, segnet. Und dann jetzt den Stern sieht, den Zepter, Stern aus Jakob, Zepter aus Israel. So. Und dann kehrte nach allem der Bileam wieder zurück an seinen Ort nach Osten Anatolie. Haben die damaligen solche Dinge schriftlich festgehalten? Und wie? Aha. Also diese Weisen, die haben ganz bestimmt diese Verheißung des Bileam gekannt. Und wussten jetzt genau, aha. In dem Sternbild muss er sein, vielleicht gerade im Löwen, Juda, ne? So und so sieht er einmalig. So. Dieser Stern war jetzt damals das Zeichen des Menschensohnes. So. Steht dieses Wort noch einmal irgendwo in der Bibel? Wenn Jesus jetzt dann wiederkommt, in großer Macht und Herrlichkeit, was sagt er dann? Dann wird das Zeichen des Menschensohnes erscheinen im Himmel. Ja. Und dann kommt er in großer Macht und Herrlichkeit. Aha. Damals war der Stern das Zeichen des Sohnes des Menschen, denn sie sei dazu Zeichen, das wissen wir, für was und für wen? Für Gott und alle Himmelskörperschaften in der unsichtbaren Welt. Die Gestirne sind das Zifferblatt des Originalchronometers Gottes, wo die darüber gleitenden Zeiger, Sonne, Mond und Planeten und Kometen und wie sie alle heißen, alles anzeigen. Aber wie bei unseren Uhren das Zifferblatt für uns nur sichtbar ist, gehen die Zeiger von selbst vorwärts? Oder ist im Unsichtbaren hinter dem Zifferblatt ein Uhrwerkgefüge, das genau das, was man sieht, antreibt oder genau mit dem übereinstimmt. So ist alles, was unser Gott am Himmel, Gang von Sonne, Mond und Sternen darstellt, genau das dargestellt, was im Unsichtbaren, im ganzen Kosmos dahinter vor sich geht. Ich darf hier nicht stehen bleiben, bitte nur mal Offenbarung 12 und 13 noch einmal lesen. Zuerst ein Weib mit der Sonne bekleidet und den Mond unter ihren Füßen. Und 12 Sterne in ihrer Krone. Was sind denn da die 12 Sterne? Die 12 Stämme Israel. Das Weib in Christo mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen. Gott wird in kurzem den Satan unter eure Füße legen. Bitte. Unser Gotteswort ist so kristallklar, sauber, in mathematischer Präzision einfach da, ob es uns passt oder nicht. Wunderbar. Herodes lässt die Schriftgelehrten dieser Schrift Gottes in Niedrigkeit kommen. Da oben ist die Schrift der Herrlichkeit. Die Himmel sind die Bibliothek der Herrlichkeit Gottes. So beginnt im Hebräischen Psalm 19. Und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Und ein Tag bricht dem anderen und eine Nacht meldet der anderen die Kunde davon. Also, das ist die herrliche Himmelsschrift Gottes da oben. Zifferblatt. Die Schriftgelehrten kommen. Wo muss dieser Messias geboren werden? Die sind prompt im Bild. In Bethlehem, Bethlehem kommt in Frage, geben die Bibelstellen an. So, sonderbarerweise, aber weder Herodes noch die Schriftgelehrten bequemen sich, auch nach Bethlehem zu gehen, um das mal zu sehen, ob es auch stimmt. Nein. Aber diese Weisen, die lassen sich das nicht zweimal sagen. Sind gekommen, jetzt. Das sind von der Geburt, jetzt. Ah ja, das waren natürlich anständige Herren, die wollten nicht ins Wochenbett Zeit kommen, zur Mutter des neugeborenen Judenkönigs. Erstens dann noch ihre lange Reise und ihre Vorbereitungen. So sind sie gekommen. Und jetzt gehen sie ins Kidrontal hinab und steigen hinauf auf den Ölberg Richtung Bethlehem. Und was passiert? Und siehe, der Stern, den sie im Aufgang im Osten gesehen hatten, erscheint jetzt neu wieder, gerade wo sie hinaufgehen, so. Und dann gibt es sogenannte Stillstand, astronomisch, Planet so und so, hat sich zum Stillstand gekommen, natürlich nur für unser Auge. Und da stehen sie vor dem Haus, wo das von Phinehas das Kindlein, aber bitte nicht in der Krippe mehr, sondern sie finden das jetzt nicht mehr als den Säugling, sondern das Knäblein heißt jetzt, finden sie in einem Haus in Bethlehem, mit Maria und den Josef nicht. Was heißt das? Der Josef ist wieder seiner Arbeit nachgegangen, offenbar. Und die finden, in einem Haus sind sie jetzt in Bethlehem. Und der Säugling wird Knäblein genannt. Und jetzt reichen sie da ihre Gaben, huldigen dem Knäblein und der Mutter. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, also das sind auch Schriftgelehrte. Das sind schöne Israels. Gold wissen wir, was das ist. Gold, Silber, edle Steine, Paulus. Gold, die Bundeslade, inwendig und auswendig Gold, der goldene Leuchter, ganz von Gold und so weiter und so weiter. Dann Gold, Weihrauch ist der Hauptbestandteil des heiligen Räucherwerks. Und das Räucherwerk stellt die Gebete aller Heiligen dar. Und Myrrhe ist der Hauptbestandteil. Halt, nein. Entschuldigung. Weihrauch, ja, Räucherwerk. Und Myrrhe, Hauptbestand des heiligen Salböls. Also genau würdig der Geburt dieses verheißenen Sohnes Gottes. Gott sagt ihnen, kehrt nicht mehr zurück zu Herodes. Sie gehen auf einem anderen Weg. Herodes merkt das, wird zornig und lässt in Bethlehem und Umgebung alle Knäblein umbringen. Es Achtung. Von 2 Jahren und darunter. Alle. Umbringen von 2 Jahren und darunter. Nämlich, lesen wir weiter, genau nach der Zeit, die er von den Magiern genau erforscht hatte, wann ist der Stern erschienen. Und die haben ihm gesagt, vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Ah nein, die haben nicht gesagt, vor 2 Jahren. Erst jetzt sehen wir, weil er alle von 2 Jahren an alle hat umbringen lassen, wird jetzt ersichtlich, ich bin überzeugt, nicht 2 Jahre, sondern vielleicht 1 Jahr oder so. Aber der schlaue Fuchs Herodes, der wollte ganz sicher sein. Hat dann doch schön aufgerundet. Ganz sicher. Vorher aber hat Gott dem Josef gesagt, Josef, brich auf, nimm die Mutter und das Kindlein und fliehe nach Ägypten, denn Herodes trachtet nach eurem Leben. Gesagt, getan, in Ägypten, meldet sich Gott wieder. Es sind alle die samt Herodes gestorben, die nach dem Leben trachteten. Ihr könnt wieder zurückkehren. Und so kehrten sie dann zurück nach Jerusalem zuerst. Und da war wieder ein König da, der dem Josef nicht gefallen hatte, und sind dann wieder nach Galiläa, nach Nazareth gezogen. Das war nun dieses große Geschehen hier. Die Weisen, der Stern, sein Stern einmal aufgeleuchtet, sie verstehen es. Aha, also, den müssen wir in der Hauptstadt Judas suchen, in Jerusalem. Wo? Ihnen hat Gott geoffenbart, dass er geboren worden ist, durch welches Mittel? An seinem Originalchronometer da oben. Aber sie wussten nicht, wo und wie. Sie fragen in Jerusalem, wo? Jetzt die Schriftgelehrten, sie waren Schriftgelehrte der Gottesschrift da oben. Das Zifferblatt da oben. Die Schriftgelehrten von diesem Wort Gottes der Niedrigkeit sagen, wo? In Bethlehem. Wie? So. Krippe, Windeln gewickelt. Dieses Wort sagt, wo und wie? Und dieses Wort der Herrlichkeit sagt, wann? Wann? Also, genügt für heute. Ich darf für heute schließen mit dem wunderbaren Liedervers. Was die Geburt Christi betrifft, mit all diesen wunderbaren Berichten. Wenn ich dies Wunder fassen will, so bleibt mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Halleluja, Amen. Amen.